Ja, guten Morgen. Wir sind heute in einem sehr bekannten Bibeltext unterwegs, den viele von euch wahrscheinlich schon auf irgendwelchen Postkarten gelesen haben, hoffentlich auch in ihrer Bibel. 1. Korinther 13, die Verse 1 bis 13, um die geht es heute. Im Gemeindeblatt stand jetzt drin, dass es nur um die Verse 1 bis 3 geht. Das stimmt so nicht, sondern es geht um die Verse 1 bis 13. 1. Korinther 13, 1 bis 13. Und das sind sicherlich, oder zählen für mich zumindest, mit zu den schönsten Versen im ganzen Neuen Testament, wo es hier um die Liebe geht, die aber gleichzeitig auch den höchsten Anspruch an uns stellen, oder einen sehr, sehr hohen Anspruch. Und man fragt sich ja vielleicht, jetzt wo wir durch den Korintherbrief bis hierher durchgepredigt haben, warum steht denn diese Abhandlung über Liebe genau hier? Also Kapitel 13, da geht es um die Liebe. Davor in Kapitel 12, da ging es um die Geistesgaben und um die Einheit des Leibes. Und in Kapitel 14, da wird es dann um Zungenrede vor allem gehen, auch nochmal um andere Geistesgaben. Wo man auf den ersten Blick denkt, ja, als ob es im Nachhinein vielleicht eingefügt worden wäre hier, das Kapitel 13, es scheint gar nicht so richtig reinzupassen. Und doch passt es genau hier rein. Doch hat es der Heilige Geist genau hier zwischen Kapitel 12 und 14 gestellt, eben weil die Liebe ganz grundlegend ist, weil die Liebe der Schlüssel ist zu einem fruchtbaren und erfüllten Leben als Christ. Ich möchte gerne mit uns beten, ihr dürft gerne dazu sitzen bleiben und danach lesen wir den Text Stück für Stück. Herr Jesus, vielen Dank dafür, dass du die Liebe in Person bist. Danke, dass du ja auf dieser Erde gelebt hast und uns das Wesen des Vaters gezeigt hast, dass du das, was wir hier von Liebe lesen, in Perfektion vorgelebt hast. Und wir bitten dich darum, dass du uns hilfst, diese Liebe zu erwidern, diese Liebe zu leben. Wir wissen, dass wir es nicht aus uns heraus können, sondern wir brauchen dich dazu. Herr Jesus, bitte hilf uns, wenn wir jetzt diesen Text lesen, uns darüber Gedanken machen, dass du zu uns sprechen kannst. Amen. Genau, ich habe die Predigt eingeteilt in drei Punkte und ich lese dann jeweils die passenden Verse dazu. Der erste Punkt heißt, Liebe ist die Grundlage. Der zweite, das Wesen der Liebe. Und der dritte, Liebe hat Zukunft. Und die ganze Predigt heißt einfach die Liebe. Genau, also Liebe ist die Grundlage. Und da geht es um die Verse 1 bis 3. Die lese ich jetzt mal vor. Das heißt, ich lese noch den Vers 31 von Kapitel 12 dazu, weil der noch wichtig ist als Einleitung sozusagen. Da heißt es, strebt nun eifrig nach den höchsten Gnadengaben. Und jetzt will ich euch einen ganz unvergleichlichen Weg zeigen. Wenn ich in den Zungensprachen der Menschen und der Engel reden könnte, aber die Liebe nicht besäße, so wäre ich nur ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich die Gabe prophetischer Rede besäße und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis und wenn ich allen Glauben besäße, sodass ich Berge versetzen könnte, aber die Liebe mir fehlte, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe an die Armen austeilte und meinen Leib dem Feuertode preisgebe, aber keine Liebe besäße, so würde es mir nichts nützen. Genau, um die drei Verse soll es gehen. Im ersten Punkt, Liebe ist die Grundlage. Und da merkt man schon, wenn wir Kapitel 13, ihr habt es ja bestimmt schon öfter mal auch gelesen, wenn man sich mit dieser Liebe da beschäftigt, da merkt man, das ist nicht unbedingt die Liebe, die man so im allgemeinen Sprachgebrauch so hat. Also manche Leute, die lieben Nutella oder die lieben ihren Hund oder die lieben ein gutes Essen. Hier geht es nicht um so eine Allerweltsliebe, sondern hier geht es um göttliche Liebe. Hier geht es auch nicht nur um Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft, das bekommt die Welt auch hin. Hier geht es um göttliche Liebe, die unserem Fleisch, unserem Ego, unserem Ich, unserer ganzen Natur eigentlich völlig entgegengesetzt ist. Eine Liebe, die Jesus auch schon in Matthäus 5 mal beschrieben hat, wo es in den Versen 43 bis 48 heißt, also Matthäus 5, 43 bis 48, ihr habt gehört, dass den Alten geboten worden ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich dagegen sage euch, liebt eure Feinde und betet für eure Verfolger, damit ihr euch als Söhne eures himmlischen Vaters erweist. Denn er lässt seine Sonne über Böse und Gute aufgehen und lässt regnen auf Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr zu erwarten? Tun das nicht auch die Zöllner? Und wenn ihr nur eure Freunde grüßt, was tut ihr da Besonderes? Tun das nicht auch die Heiden? Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Also die Liebe, von der wir hier lesen in Matthäus 5 oder auch bei uns in 1. Korinther 13, das ist eine vollkommene Liebe. Eine Liebe, die bereit ist, Böses mit Gutem zu vergelten. Eine Liebe, wie sie Gott zu dieser Welt hat. Die Liebe, die ihn dazu gebracht hat, seinen Sohn ans Kreuz zu schicken und ihn dort sterben zu lassen, als diese Welt noch, als wir noch seine Feinde waren. Es ist also göttliche Liebe und nicht einfach eine aufgesetzte Freundlichkeit, sondern es ist Liebe, die von ganzem Herzen das Beste für den anderen will, auch wenn derjenige das gar nicht zu schätzen weiß. Also eine Liebe, die uns Menschen, müssen wir ehrlich sein, eigentlich von unserem Wesen her völlig fremd ist. Eine Liebe, die wir nicht einfach so in uns tragen, sondern die durch den Heiligen Geist in uns hineingegossen werden muss. So können wir es in Römer 5, Vers 5 nachlesen. Aber also ich schlage es jetzt nicht auf, aber da steht es drin, dass die Liebe Gottes ausgegossen ist durch den Heiligen Geist in unsere Herzen. Und diese Liebe, die brauchen wir. Die können wir nicht selber produzieren. Und ohne diese göttliche Liebe, da ist die schönste Gabe nichts wert. Wie gesagt, Kapitel 12, davor ging es um die Gaben. In Kapitel 14 wird es weiter um die Gaben gehen. Und jetzt verstehen wir vielleicht auch diesen Einleitungsvers aus Kapitel 12, Vers 31, wo Paulus schreibt, jetzt will ich euch einen noch ganz unvergleichlichen Weg zeigen oder einen weit vortrefflicheren Weg, wie es andere übersetzen. Also an diese Liebe, die hier beschrieben wird, an die kommt nichts ran. Keine Anstrengung, keine Gabe, kein noch so großes Opfer ist in der Lage, mangelnde Liebe auszugleichen. Und deshalb steht dieses Kapitel hier mitten zwischen den ganzen Erklärungen der Gaben, weil es ganz wesentlich ist, dass wir Liebe haben in allem, was wir tun. Der Pastor Wilhelm Busch hat mal eine Geschichte erzählt oder aufgeschrieben von einem Mann, den er im Altenheim besucht hat. Und dieser Mann hat gerade ein Päckchen, ich glaube, von seiner Tochter bekommen. Und es waren lauter schöne Sachen drin. Und trotzdem war der Mann irgendwie geknickt. Und als ihn dann der Pastor Busch darauf anspricht, was denn los wäre, dann sagt er über dieses Päckchen, es war keine Liebe drin. Also waren zwar viele, viele Gaben, aber es war keine Liebe drin. Und da können wir uns natürlich die Frage stellen, was sind denn wir für Päckchen? Ist bei uns Liebe drin? Tun wir das, was wir tun, aus Liebe? Aus Liebe zu Christus, aus Liebe zu unseren Nächsten? Oder tun wir es einfach, weil es getan werden muss, weil es sonst keiner macht? Vielleicht, weil wir nicht Nein sagen können oder weil wir es schon immer gemacht haben? Wenn wir das aus anderen Gründen als Liebe machen, dann bringt es uns vor Gott nichts. Ich finde es ganz interessant, dass es hier auch in Vers 2 am Ende heißt, so wäre ich nichts. Also wenn ich in Zungensprachen der Menschen und der Engel reden könnte, aber die Liebe nicht besäße, so wäre ich nur ein tönendes Erz und eine klingende Schelle. Das ist der Vers 1. Also ja, ohne Liebe ist es nichts. Und dann im Vers 2 wird es ganz deutlich, wenn ich allen Glauben besäße, sodass ich Berge versetzen könnte, aber die Liebe mir fehlte, so wäre ich nichts. Und Vers 3 am Ende genauso, aber wenn ich keine Liebe besäße, so würde es mir nichts nützen. Ich denke, an den Versen wird ziemlich deutlich, dass unserem Herrn nicht einfach darauf ankommt, dass die Arbeit getan wird, die es gibt. Natürlich ist es wichtig, dass die Arbeit getan wird, aber es geht nicht in allererster Linie darum, dass die Arbeit getan wird, sondern es geht darum, dass wir sie mit der richtigen Einstellung tun. Wie wir es tun, ist die Frage. Für die Menschen, also wenn wir zum Beispiel den Vers 3 nehmen, den Armen ist es relativ, sage ich mal, egal, ob ich ihnen jetzt aus Liebe mein ganzes Geld gebe oder ob ich ihnen aus Pflichtbewusstsein mein ganzes Geld gebe. Die Armen haben danach mehr Geld als vorher und das freut sie sicherlich. Aber für mich ist es nicht egal. Wenn ich, so wie Jesus uns ja auffordert, Schätze im Himmel sammeln möchte, dann muss ich das aus Liebe tun. Aus echter, tiefer Liebe. Nicht einfach nur aus anderen Gründen. Aus Liebe. Und wenn ich es nicht aus aufrichtiger Liebe tue, dann nützt es mir absolut überhaupt gar nichts. Und dasselbe gilt für Dienste, die ich tue. Wenn ich sie nicht aus Liebe tue, dann sind sie wertlos. Und jetzt höre ich schon Stimmen, vielleicht auch meine eigenen, die sagen, aha, wenn das so ist, dann muss ich also erstmal darauf warten, bis Gott mich damit Liebe erfüllt. Und dann, wenn ich genügend Liebe habe, wenn dieses Konto da voll ist, dann kann ich losgehen und dann kann ich dienen. Und bis dahin lege ich mal die Hände in den Schoß und warte, bis Gott mich mit der Liebe erfüllt. Oder vielleicht tust du schon Dienst und du merkst, du machst es nicht aus Liebe und denkst dir, ach, dann kann ich auch wieder aufhören, wenn ich es nicht aus Liebe tue. So meine ich das nicht. Sondern wenn wir schon was machen oder uns überlegen, etwas zu machen, dann lass es uns doch auch gleich in der richtigen Motivation machen. Es ist gut, die Dinge zu tun und noch wichtiger ist es, dass wir es mit der richtigen Motivation tun, aus der richtigen Einstellung. Aber diese Einstellung, die können wir nicht selber produzieren. Das funktioniert nicht, wir können uns nicht anstrengen und sagen, ich mache es jetzt aus Liebe, sondern da sind wir darauf angewiesen, dass Gott uns mit dieser Liebe erfüllt. Er muss uns diese Liebe ins Herz hineingießen, sonst geht es nicht. Wir können die Liebe nicht machen. Es ist eine göttliche Liebe, die wir in uns nicht drin tragen. Und ich bitte unseren Herrn immer wieder darum, dass er mir Liebe gibt zu ihm, dass er mir Liebe gibt zu den Mitmenschen. Und das Tolle an der Liebe ist ja, wenn wir etwas aus Liebe tun, wenn wir aus Liebe dienen oder aus Liebe was abgeben, dann fällt es uns auch viel leichter. Liebe ist eine ganz edle Motivation oder die edelste Motivation und auch der höchste Ansporn. Ich hatte ja vor kurzem Geburtstag und meine Jungs, die haben mich scheinbar wirklich lieb. Die haben fast ihr ganzes Taschengeld ausgegeben, um mir ein Geburtstagsgeschenk zu kaufen. Und das machen sie wirklich aus Liebe. An sich sind diese Geschenke, die haben jetzt nicht den großen materiellen Wert, aber ich weiß, was sie da reingelegt haben. Ihr ganzes Taschengeld geben die aus für ihren Papa, weil sie ihn so lieb haben. Liebe ist die edelste Motivation und der höchste Ansporn. Und ohne Liebe ist alles nichts. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, das Wesen der Liebe. Da geht es um die Verse 4 bis 7. Die Liebe ist langmütig, ist gütig. Die Liebe ist frei von Eifersucht. Die Liebe prahlt nicht. Sie bläht sich nicht auf, sie ist nicht rücksichtslos. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Lässt sich nicht erbittern, rechnet das Böse nicht an. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, freut sich vielmehr mit der Wahrheit. Sie deckt alles zu, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erträgt alles. Hier werden jetzt ganz viele Eigenschaften der Liebe aufgezählt, wie sie ist oder wie sie auch nicht ist. Und ich möchte versuchen, die einzelnen Begriffe so ein bisschen zu erklären. Es fängt an damit, dass die Liebe langmütig ist. Also die Geduld, die die Liebe hat, die ist nicht schnell erschöpft. Meine Geduld ist oft nur ganz kurz. Also eigentlich kann man es dann manchmal gar nicht Geduld nennen, meine Geduld. Aber die Liebe ist geduldig und zwar so, dass sie nicht schnell erschöpft ist. Dass sie nicht schnell fertig ist mit jemandem, bloß weil der mich einmal nicht gegrüßt hat. Sondern sie hat einen langen Atem. Und echte Liebe ist nicht von unseren Launen abhängig, so wie man das bei Kindern vielleicht manchmal beobachten kann, wenn sie sich im Sandkasten gestritten haben, dann heißt, du bist jetzt nicht mehr mein Freund. Und 2 Minuten später sind sie wieder die besten Freunde. Liebe ist so nicht. Liebe hält durch. Dann heißt es weiter, die Liebe ist gütig, oder andere Übersetzungen haben auch freundlich hier stehen. Die Liebe bleibt freundlich, auch wenn es der andere nicht ist. Sie ist nicht von den, Liebe ist nicht von den guten Eigenschaften des anderen abhängig, sondern sie liebt, auch wenn der andere sich nicht liebenswert verhält. Es gibt ein Buch über Teenagererziehung und da heißt der Untertitel »Die Kunst, einen Kaktus zu umarmen«. Und ich habe das Buch jetzt selber nicht gelesen, aber ich finde den Titel eigentlich toll, weil das ist Liebe. Den Kaktus zu umarmen, auch wenn es mir wehtut, die Liebe, aber ich gebe meine Liebe weiter. Gott ist noch das bessere Beispiel. Er hat die Welt geliebt, die Welt, die ihn gehasst hat. Für sie war er bereit, seinen Sohn zu geben. Für uns, die wir alles andere als liebenswert waren, hat er sein Liebstes gegeben. Der nächste Punkt, die Liebe ist frei von Eifersucht. Da ist jetzt vielleicht die Mengeübersetzung ein bisschen missverständlich, weil Eifersucht gehört ja in einem gewissen Maß auch zur Liebe dazu. In Jakobus 4, die Verse 4 und 5, da ist zum Beispiel die Rede auch davon, dass der Geist in uns, der Heilige Geist, ein eifersüchtiges Verlangen hat. Und der Heilige Geist ist Gott, genauso wie Jesus Gott ist und der Vater Gott ist. Und wenn der Heilige Geist ein eifersüchtiges Verlangen hat, dann kann das ja schon mal nichts Schlechtes sein, denn Gott ist ja auch die Liebe in Person, deswegen können sich Eifersucht und Liebe jetzt nicht gegenseitig ausschließen. Und in gewisser Weise muss Liebe ja auch eifersüchtig sein. Was wäre das für ein Ehemann, der seine Frau mit einem anderen Mann flirten sieht und nicht eifersüchtig wird? Da müsste man sagen, na, da stimmt doch was nicht bei dieser Ehe. Und vielleicht ist hier die bessere Übersetzung statt das, was wir unter Eifersucht verstehen, eher Neid. Die Liebe beneidet nicht. Sie gönnt ihnen das Gute, was Gott ihnen gibt. Und sie gönnt es ihnen nicht nur, sondern sie freut sich sogar mit ihnen darüber. In Kapitel 12 haben wir mal gelesen, dass wenn ein Glied am Leib geehrt wird, dann freuen sich alle anderen mit. Das ist das, was Liebe tut. Sie beneidet nicht, sondern sie freut sich mit. Und leider haben wir da als Menschen oft eine ganz andere Einstellung. Statt dass wir uns über den Erfolg oder das Glück oder den Segen im Leben von anderen freuen, da sind wir neidisch. Und wenn wir anfangen, neidisch zu sein, dann vergiften wir damit die Beziehung zum anderen. Jemand hat mal gesagt, dass Neid aus jedem Vorbild einen Konkurrenten macht. Ich glaube, das ist was Wahres dann, oder das ist wahr. Wenn ich jemanden beneide, dann ist er kein Vorbild mehr für mich, sondern ist er auf einmal, dann ist ein Konkurrenzdenken da. Und die Liebe ist so eben nicht. Die Liebe prahlt auch nicht. Und das Prahlen ist sozusagen das Gegenstück zum Neidischsein. Denn dadurch, dass ich mit den Dingen, die ich so habe, dass ich damit angebe, dass ich damit prahle, dadurch rufe ich bei dem anderen ja Neid hervor. Und davon ist die Liebe weit entfernt. Die Liebe möchte den anderen nicht neidisch machen, dadurch, dass ich damit angebe, was ich alles habe und was ich alles kann. Sie möchte sich nicht profilieren, sondern sie möchte sich demütig zum Wohl der anderen einsetzen. Und die Liebe bläht sich auch nicht auf. Die Korinther, die haben, das haben wir mitbekommen in den letzten Wochen oder Monaten, wo wir über den Korintherbrief gepredigt haben, die haben geprahlt und sie haben viel von sich gehalten und genau das widerspricht der Liebe. Die Liebe ist nicht überheblich, sondern demütig. Das heißt, wenn ich demütig bin, dann weiß ich, dass das, was ich habe oder was ich kann, das ist nicht mein eigenes Verdienst. Das habe ich mir nicht verdient, das habe ich mir nicht erarbeitet, sondern das habe ich letztlich von Gott bekommen. Und in 1. Korinther 4, Vers 7, da wird es ganz genau auf den Punkt gebracht, wo Paulus schreibt, was besitzest du aber, das du nicht empfangen hättest? Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich, als ob du es nicht empfangen hättest? Liebe bläht sich nicht auf mit dem, was Gott ihr gegeben hat, sondern dient den anderen damit. Und die Liebe ist auch nicht rücksichtslos oder unanständig. Und vielleicht dachte Paulus hier an das Verhalten der Korinther beim Abendmahl, wo ja einige sich in ihrem Überfluss, den sie hatten, betrunken haben und vollgefressen haben, während daneben ein anderer saß, der nichts hatte, der einen knurrenden Magen hatte. Und das haben die ausgehalten. So ist Liebe nicht. Und auf jeden Fall sollten wir als Christen nicht durch taktloses Verhalten auffallen, sondern uns ordentlich, angemessen und auch respektvoll verhalten. Und das nicht nur innerhalb der Gemeinde. Schon mal ein gutes Übungsfeld innerhalb der Gemeinde. Aber auch außerhalb der Gemeinde, insbesondere denen gegenüber, die uns das Leben schwer machen, sollten wir nicht unanständig sein, nicht rücksichtslos. Und Liebe sucht auch nicht den eigenen Vorteil. Liebe ist nicht egoistisch, sie dient den anderen und nimmt sich selbst zurück. Liebe ist nicht berechnend, sie überlegt sich nicht, ob der andere meine Liebe verdient hat oder nicht, oder ob er mir auch wieder Gutes tut, wenn ich ihm jetzt was Gutes tue, sondern sie gibt dem anderen Gutes, ohne dafür eine Gegenleistung zu erwarten. Das ist wieder eine ziemliche Herausforderung an uns, weil wir mit unseren menschlichen Herzen ganz anders gepolt sind. Wir sind immer so ein bisschen berechnend und überlegen uns, was kommt denn dabei auch für uns wieder rüber, wenn wir hier das und das machen. Liebe lässt sich nicht erbittern. Und hier geht es nicht um verbittert sein, sondern eher um dieses Erbittern, wie bei dem Wort erbitterten Widerstand leisten. Also wirklich sich da richtig übel reinzuhängen. Die Liebe lässt sich also nicht dazu hinreißen, irgendwelche ungerechten Urteile zu fällen oder sich im Streit gegenseitig bösartig anzugreifen. Das ist hier gemeint. Und natürlich gibt es aber auch wieder Dinge, wo die Liebe auch erbitterten Widerstand leisten muss. Wenn jemand zum Beispiel sich selbst oder anderen oder andere durch sein Verhalten gefährdet, dann muss die Liebe auch dem wieder entschieden entgegentreten. Aber sie lässt sich nicht dazu hinreißen, Menschen fertig zu machen. Sie rechnet das Böse nicht an. Hier geht es darum, dass man sich wirklich nicht verbittern lässt, also dass sie nichts nachträgt. Das Böse, was der Liebe angetan wird, darüber kann sie hinweggehen, so als ob es nicht geschehen wäre. Und sie muss nicht immer wieder die alten Verletzungen hervorkramen, sondern sie vergibt von Herzen. Und das große Vorbild ist hier natürlich auch wieder Jesus, der noch als er ans Kreuz genagelt wird, sagt: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Liebe freut sich nicht an der Ungerechtigkeit. Und der amerikanische Bibelausleger MacDonald, der schreibt dazu: Es gibt einen gewissen niederträchtigen Zug der menschlichen Natur, der sich an Ungerechtigkeiten erfreut, insbesondere dann, wenn das Unrecht einem selbst nützt. Das ist nicht der Geist der Liebe. Also solche Videos auf YouTube, wo anderen Leuten irgendein Missgeschick passiert, die haben recht viele Klicks, ist nicht die Liebe, sich darüber zu freuen, dass anderen was Schlechtes passiert, auch nicht, wenn es mir selber nutzt. Ungerechtigkeit macht der Liebe keine Freude. Es gibt aber auch noch eine weitere Bedeutung. Liebe nimmt die Menschen an, aber die Ungerechtigkeit der Menschen, die Sünde, die kann sie nicht annehmen. So ist es auch bei Gott. Er nimmt den Sünder an, aber die Sünde, die verurteilt er. Und die Sünde, die muss ans Kreuz, die muss vergeben werden, die Sünde trennt. Und der Sünder darf dann gerecht vor Gott stehen, weil Jesus die Sünde getragen hat. Aber die Liebe und Ungerechtigkeit und Sünde, das passt nicht zusammen. Die Liebe freut sich an der Wahrheit. Sie ist also der Wahrheit verpflichtet und ist nicht wild auf den neuesten Klatsch und Tratsch, sondern darauf ausgerichtet, was wirklich wahr und was ehrbar ist. In Sprüche 16, Vers 6 heißt es: Durch Gnade und Wahrheit wird Schuld gesühnt und durch die Furcht des Herrn weicht man vom Bösen. In Johannes 1, Vers 14: Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und Wahrheit ist gerade für unser geistliches Leben ganz besonders wichtig. Ich muss zum Beispiel erkennen, dass ich ein Sünder bin, dass ich Vergebung nötig habe, bevor ich begnadigt werden kann. Ich brauche Wahrheit. Deswegen freut sich Liebe an der Wahrheit. Oder auch wenn ich bereits wiedergeborener Christ bin, auch dann brauche ich Wahrheit in meinem Leben, dass andere mir auch mal die Wahrheit sagen, wo ich auf der falschen Spur bin. Oder dass ich das Wort Gottes lese und merke, hier dieses Wort spricht hier in meiner Situation und möchte mir ja zeigen, was bei mir falsch ist. Und diese Wahrheit, die kann manchmal wehtun. Aber nur wenn die Diagnose in meinem Leben richtig gestellt wird, dann kann auch die richtige Behandlung folgen. Weiter heißt es, die Liebe deckt alles zu, oder wie es andere übersetzen, sie erträgt alles. Die Liebe erträgt und trägt also die anderen mit ihren Fehlern und Schwächen. Und sie deckt diese Fehler und Schwächen zu einem gewissen Maß auch zu. Sie stellt also andere nicht einfach bloß. Aber natürlich, weil sie auch der Wahrheit verpflichtet ist, kehrt sie nicht einfach alles unter den Teppich und lässt es verschwinden, breit den Mantel des Schweigens darüber, sondern sie spricht Sünde an, aber nur in der Absicht, um zu helfen und nicht in der Absicht, jemanden bloßzustellen. Dann die Liebe glaubt alles. Und da lese ich euch eine Erklärung aus der Wuppertaler Studienbibel dazu vor, weil die ziemlich gut auf den Kopf trifft, finde ich, den Nagel auf den Kopf trifft. Sie glaubt alles. Ist sie also leichtgläubig und vertrauensselig? Paulus hat das große Wort Glauben nie so missbraucht, wie wir es im Deutschen leider gewohnt sind. Für ihn ist Glauben das Rechnen mit Gottes Verheißungen, Gottes Taten, Gottes Herzen. Und ebenso glaubt die Liebe, indem sie für den anderen bis in die verzweifelsten Fälle hinein auf die schrankenlose äußere und innere Hilfe Gottes schaut. Darum kann auch alles dem fürbittenden, wagenden Glauben zugemutet werden. In diesem Sinne glaubt die Liebe alles, dass Gott doch noch Rettung schenken kann, auch für die Fälle, die wir vielleicht schon innerlich abgeschrieben haben. Die Liebe hofft alles. Solange die Liebe liebt, solange hofft sie auch. Bei Abraham wird es deutlich, von ihm heißt es in Römer 4, Vers 18, Abraham hat da, wo nichts zu hoffen war, doch hoffnungsvoll am Glauben festgehalten, damit er der Vater vieler Völker würde nach der Verheißung, so unzählbar soll deine Nachkommenschaft sein. Glaube, Hoffnung, Liebe, das hängt also ganz dicht zusammen. Und da die Liebe sich über die Wahrheit freut, täuscht sie jetzt auch nicht über irgendwas hinweg oder bringt irgendwelche falschen Vertröstungen, wie man es aus Hollywood-Filmen kennt, wo irgendein Mensch im Sterben liegt und sein Freund kommt zu ihm besucht und sagt, ja, wird alles wieder gut. Das macht die Liebe nicht. Sie täuscht niemanden. Aber sie stempelt auch niemanden zum hoffnungslosen Fall ab, sondern hofft im Glauben immer noch auf das Beste. Und sie erduldet alles. Die Liebe bleibt beständig, auch angesichts von widrigen Umständen. Gott, er erduldet diese Welt auch noch, obwohl so viele Menschen mit ihm nichts zu tun haben wollen. Und immer noch steht sein Gnadenangebot bereit für jeden, der umkehren möchte. Gut, wir kommen zum letzten Versen, die Verse 8 bis 13, dass die Liebe Zukunft hat. Die Liebe hört niemals auf. Die Gabe prophetischer Rede wird ein Ende nehmen. Die Zungenreden werden aufhören. Die Erkenntnis wird ein Ende haben. Denn Stückwerk ist unsere Erkenntnis und Stückwerk unsere prophetische Redegabe. Und wenn das Vollkommene kommt, dann wird das Stückwerk ein Ende haben. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, hatte einen Sinn wie ein Kind, urteilte wie ein Kind. Seit ich aber ein Mann geworden bin, habe ich das kindliche Wesen abgetan. Denn jetzt sehen wir in einem Spiegel nur undeutliche Bilder, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt ist mein Erkennen nur Stückwerk, dann aber werde ich ganz erkennen, wie auch ich ganz erkannt worden bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die größte unter diesen aber ist die Liebe. Die Liebe hört niemals auf. Warum hört sie niemals auf? Ganz einfach, weil Gott selbst die Liebe ist und Gott ewig ist. Prophetie, Zungenrede, Erkenntnis, das sind alles Gaben, die Gott der Gemeinde gegeben hat, um sie zuzurüsten. Spätestens in der Ewigkeit wird die Gemeinde diese Zurüstung nicht mehr brauchen. Aber die Liebe, die wird ewig bleiben. Den zweiten Satz von Vers 8, den lese ich nochmal nach der Schlachterübersetzung. Da heißt es, aber seien es Weissagungen, sie werden weggetan werden. Seien es Sprachen, sie werden aufhören. Sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Und das Wort weggetan, das zeigt schon, dass die Weissagung, die Erkenntnis, die werden schlagartig aufhören. So wie ich irgendwas wegnehmen kann, dann ist es weg. Und ich persönlich gehe davon aus, dass es im Himmel so weit sein wird, dass dann das aufhört, Weissagung und Erkenntnis, dann brauchen wir es nicht mehr. Aber bei der Sprachenrede oder bei der sogenannten Zungenrede, die wird aufhören, steht da. Und das Wort, das hier steht, das bedeutet so viel wie auslaufen, also langsam zu Ende gehen, nach und nach aufhören. So wie ein Wassertank oder so, der ein Loch hat, langsam ausläuft. Und am Anfang kommt da noch relativ viel Wasser und dann wird er, je leerer er wird, desto weniger Wasser kommt er auch raus. So ist es auch mit der Zungenrede. Merkt man schon im Neuen Testament. Am Anfang der Apostelgeschichte ist es sehr verbreitet, da kommt der große Schwall. Und dann schon im Laufe des Neuen Testamentes wird es immer weniger, die Zungenrede. Und in der Kirchengeschichte, da verliert sich dann die Spur der Zungenrede so gut wie ganz, bis dann irgendwann die Pfingstler es wieder neu entdeckt haben, Anfang des 20. Jahrhunderts. Aber zwischendurch gab es diese Gabe nicht mehr. Aber im Gegensatz zu diesen Geistesgaben, die weggetan werden oder aufhören, wird die Liebe niemals aufhören. Sondern in der Herrlichkeit, da werden wir Liebe in einer Intensität erleben, wie wir sie uns hier gar nicht vorstellen können. Unsere Vorstellung hier auf dieser Erde von Liebe ist verzerrt und entstellt, so wie wenn man in einen trüben und vielleicht verbogenen Spiegel hineinschaut und bloß so ein Zerrbild der Wirklichkeit sieht. Im Himmel, da wird uns die Liebe zu unserem Herrn und seine Liebe zu uns völlig überwältigen, sodass sogar die intensivsten Beziehungen, die wir hier auf dieser Erde führen können, dagegen verblassen werden. Und Jesus hat mal gesagt, dass wir im Himmel nicht mehr heiraten werden, dass wir auch nicht mehr verheiratet sind, in dem Sinn, dass wir unsere irdische Ehe im Himmel weiterführen. Wir sind dann als Gemeinde mit ihm, mit Jesus verheiratet. Er der Bräutigam und wir seine Braut. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie herrlich das sein muss dann dort. Aber es muss unglaublich herrlich sein. Und schon allein die Tatsache, dass zum Beispiel meine Frau, die ich sehr liebe, die von allen Menschen auf dieser Welt am meisten liebe, dass die im Himmel für mich eine von vielen sein wird, ist eigentlich unvorstellbar für mich. Aber das zeigt mir ein Stück weit, wie unglaublich erfüllend diese Liebe, die wir dann zu Gott haben und er zu uns im Himmel alles andere in den Schatten stellt. Liebe hat also Zukunft, und zwar eine ewige Zukunft. Wir haben heute Morgen gesehen, wie grundlegend wichtig die Liebe ist. Ohne Liebe ist alles nichts. Dann haben wir das Wesen der Liebe angeschaut und gemerkt, so eine Liebe, wie da beschrieben wird, die können wir selber nicht produzieren, wir können uns nicht anstrengen, die irgendwo rauspressen, sondern die muss durch den Heiligen Geist in unsere Herzen ausgegossen sein. Und wir haben gesehen, wie beständig Liebe ist. Vieles von dem, auf das wir hier auf der Erde stolz sind, was wir gut können, das wird in der Ewigkeit gar keine Bedeutung mehr haben. Sogar geistliche Gaben werden in der Ewigkeit viele keine Bedeutung mehr haben. Aber die Liebe, die bleibt. Und darum schließe ich mit Vers 1 von Kapitel 14, jagt also der Liebe nach. Amen. Nehmen wir uns noch kurz Zeit, um Gott in der Stille eine Antwort zu geben. Und der Tom macht einen Abschluss.